Grüego genossen Gummo.
Humo genosse Balekta und herzlichen Glückwunsch. Wir sind bei Folge 10.
Ich beglückwünsche dich auch ganz herzlich zu unserem 10. Folgenjubiläum. Das ist unser erster runder Episodengeburtstag.
Wunderschön.
Unfassbar.
Irgendwie verrückt, darüber nachzudenken. Ja, 10 Wochen. Also das ist irgendwie krass. So, was entstanden ist aus einem Kommentar, ist jetzt einfach schon 10 Wochen alt. Sie werden so schnell groß. Das ist ganz verrückt.
Das stimmt, ja. Ist jetzt einfach schon 10 Wochen alt, hat Hate-Kommentare bekommen und erfreut sich seiner selbst. Hat noch immer keine SponsorInnen. Das bedeutet für euch, wenn ihr Unternehmen kennt, die sich dazu herablassen, mit derart unseriösen Formaten zu kooperieren, stoßt sie an und weist sie darauf hin, dass wir gerne Geld hätten. Darüber hinaus, dieses Mal packen wir es direkt an den Anfang, damit wir es nicht vergessen. Egal auf welcher Plattform ihr uns in diesem Augenblick hört, folgt uns, liked das, kommentiert bitte. Heute haben wir die Frage, was bedeutet es für euch, links zu sein? Bitte beantwortet uns das einfach. Und folgt auch Laura auf YouTube, die letzte Woche, meine ich, zum ersten Mal einen Film, ein Video auf YouTube hochgeladen und damit absolut abgerissen hat.
Vielen, vielen Dank. Folgt sowieso auch Honey überall, wo er so herumwuselt und seine sehr kompetente Meinung ins Internet trägt. Ja, YouTube-Video, das war ganz verrückt, viel Arbeit. Ich habe es mir irgendwie nicht so aufwendig vorgestellt. Das Filmen war eigentlich okay, aber der Schnitt hat mich wirklich richtig viel Kraft gekostet. Es macht schon einen Unterschied, wenn man so 4 Minuten Material auf 3,5 runterschneidet oder 15 Minuten Material auf 10 Minuten. Es war schon ein bisschen nervig auch.
Ja, das check ich. Ich habe, ich kenne das, ich habe das Gefühl, im Podcast, gut, wir haben hier ja immer ein Gespräch, da ist es, glaube ich, nochmal eine bisschen andere Geschichte, weil da geht es ja meistens mit nur sehr wenigen Schnitten zum Glück. Aber bei den Videos, die ich selber so für YouTube auch hochgeladen habe, das ist, ja, ich weiß es nicht. Es ist, ich glaube, so ein YouTube-Video ist jetzt gar nicht besonders viel mehr Arbeit als so 3 TikTok-Videos, wenn man jetzt sagt, ich mache die am Tag. Aber es ist halt in einem Projekt so viel Arbeit und das ist schon Arsch. Also ich verstehe dich da gut.
Es wird irgendwann ein bisschen langweilig und ich muss auch sagen, ich finde so, ich habe noch kein Programm gefunden, was mich so richtig glücklich macht. Ich habe überlegt, ob ich demnächst mal mit Adobe Premiere anfange. Ich glaube, für so längere Videos ist das praktisch, aber das sind so Technikalitäten. Ich glaube, die sind für die meisten Leute, die uns zuhören, gar nicht so relevant. Was aber relevant ist, ist die Frage, die du schon unseren Zuhörer und ZuschauerInnen gestellt hast, was links denn bedeutet. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns natürlich schon in unserem Leben gestellt haben, die aber auch immer wieder relevant wird, wenn man sich das politische Geschehen anschaut, ne? Weil man grenzt es ja auch immer gegeneinander ab. So. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist die CDU, die ist nicht links. Die will aber auch gar nicht links sein. Bei anderen AkteurInnen sieht das anders aus. Da können wir ja vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber erstmal auch an dich die Frage, was bedeutet links denn für dich?
Ja, also ganz grundsätzlich meine ich, es für mich gibt es da 2 verschiedene Betrachtungsweisen. Auf der einen Seite einmal dieses rein historisch-parlamentarische, wo es im Ursprung herkommt, die Klassifizierung, kommt ja aus Frankreich, aus den ersten parlamentarischen Versuchen, als im Parlament in Frankreich, ich weiß ehrlicherweise gerade nicht, welchen Namen das trug, aber ist auch relativ latte, die Monarchisten, und ich glaube, es ist korrekt, hier in rein männlicher Form zu sprechen, weil ich glaube nicht, dass Frauen damals vertreten waren in den Parlamenten. Die Monarchisten wurden auf der rechten Seite platziert, während die republikanischen Kräfte und diejenigen, die demokratisch gesinnt waren, auf der linken Seite platziert wurden im Plenum. Und daher kommt diese Begrifflichkeit ursprünglich. Das hat sich dann, man kann da schon so ein bisschen eine Tendenz rauslesen, dass eben rechts die konservativen und elitären Kräfte, kann man glaube ich sagen, platziert sind und auf der linken Seite zugleich die fortschrittlichen und demokratischen Kräfte innerhalb dieses Komplexes. Das ist das eine, der eine Punkt des Verständnisses. Für mich in der Sache bedeutet es aber tatsächlich auch rein politikwissenschaftlich nach der Definition. Ich finde, das ist immer was, woran man sich gut orientieren kann und vielleicht auch orientieren sollte. Da haben wir die Definition, dass links im Kern erstmal bedeutet, dass sämtliche Menschen den gleichen Wert haben, und zwar unbedingt, ohne jede Vorbedingung. Und rechts bedeutet, dass eine Wertung zwischen Menschen aufgestellt werden kann und dem folgend auch eine Hierarchisierung zwischen Menschen folgen kann. Und das, finde ich, ist als eine Ausgangsprämisse sehr gut, um das zu verstehen. Oder für mich ist es als Arbeitsthese immer sehr sinnvoll, weil dann alles, was dieser unbedingten Gleichsetzung aller Menschen widerspricht, als nicht komplett links eingestuft werden kann. Also als eine Arbeitshypothese finde ich das immer sehr sinnvoll. Wie steht's denn bei dir? Wie definierst du denn links sein?
Ich erstens finde ich das total spannend, was du gerade gesagt hast. Mir war das gar nicht so bekannt. Vielleicht hätte ich mich mal mehr mit politikwissenschaftlichen Thesen auseinandersetzen sollen. Ich glaube, für mich ist links definitiv auch ein Verständnis der Welt und im Zuge dessen auch ein Verständnis von Menschen. Ich glaube, da kommt man gar nicht drum herum. Ich glaube, es hat für mich viel mit der Ordnung zu tun, in der wir uns bewegen, und diese Ordnung eben auf einer Basis dessen, dass alle Menschen nicht nur Chancengleichheit haben, sondern eben auch in ihrer Realität eben nicht unterdrückt werden. Also da kommen wir dem, was du gerade gesagt hast, relativ nah dran. Für mich ist es aber ein unabdingbarer Teil von Linkssein, nicht nur, dass man keine Hierarchien bildet. Ich glaube, wenn man sich anschaut, was Hierarchien in unserem momentanen Weltverständnis bedeuten, dann kommen wir immer schnell auch zum Kapitalismus. Und natürlich hat das schon eine etwas detailliertere Deutungsform dann. Aber ich glaube, was links für mich bedeutet, ist auf jeden Fall auch eine Ablehnung des kapitalistischen Systems, eben weil es Menschen in ihrer, also auf eine ungerechte Art und Weise eben unterscheidet in die Glücklichen und die weniger Glücklichen. Am Ende des Tages hat das nämlich, also hat ja diese Unterscheidung nichts mit der tatsächlichen Leistung von Menschen zu tun oder dem, was sie sind, sondern nur, wie sie auf diese Welt gekommen sind, unter welchen Verhältnissen sie auf diese Welt gekommen sind. Dementsprechend glaube ich, dass Linkssein für mich bedeutet, die gleichen oder faire Verhältnisse für alle irgendwie zu fordern. Und das ist natürlich nicht, ist untrennbar von einer Kapitalismuskritik und ist auch untrennbar von einer auch internationalen Betrachtungsweise, eben weil aufgrund des Kapitalismus und aufgrund des Kolonialismus wir auch Bereiche auf dieser Welt haben, die einfach ausgebeutet und dementsprechend weniger glücklich in ihrer Geburtslotterie dann am Ende des Tages abschneiden. Ich glaube, wie man es vielleicht ganz, ganz, ganz grundsätzlich sagen könnte, ich möchte nicht, dass es einen Unterschied macht, wo oder von wessen Kindes man geboren ist. sondern dass es völlig egal ist, unter welchen Umständen, also was heißt unter welchen Umständen, aber wo man auf die Welt kommt, denn am Ende des Tages hätten wir diese kapitalistische Ordnung nicht, würde auch all das weniger Einfluss haben. Oder hätten wir sie nie gehabt, ne? Also das ist dann natürlich auch nochmal eine Frage von, was war und was ist. Sehr viel kompliziertes Gerede, sehr viel weniger eindeutig wie das, was du gerade vorgetragen hast.
Ist ja, muss ja auch nicht immer so eindeutig sein. Es ist ja gerade darin besteht ja, glaube ich, oft die Schwierigkeit auch, die dann sich, oder die Schwierigkeiten, besser gesagt, die sich daraus ergeben. Was mir dabei noch in den Sinn kommt gerade, ist, ich würde persönlich da, glaube ich, noch mal einen Schritt weiter gehen. Also absolut das, was du gesagt hast, unterstreichen, aber noch mal einen Schritt weiter gehen dahin, dass ich glaube, dass es noch weiter gehen muss als nur, es ist egal, wohin du geboren wirst, weil das immer noch so ein bisschen impliziert, dass ein sozialer Abstieg möglich ist. Verstehst du, was ich meine? Ich
Ja, ich
glaube,
verstehe, was du meinst.
da fehlt mir noch mal eine, aber ich könnte es jetzt gar nicht ausformulieren, wie ich die Weiterführung gerne hätte.
Ich glaube, am Ende des Tages geht es uns beiden gar nicht um so eine Idee, sondern vielmehr um Menschen sollen tatsächlich in ihrem Leben abgesichert und ja, nicht verhungern, immer ein Dach über dem Kopf haben. Also es geht um die tatsächlichen Gegebenheiten und eben nicht um eine, ja, einfach nur eine Idee, einfach nur ein Konzept, sondern um die tatsächliche Sache. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns sehr von anderen linken Definitionen. Ich glaube, viele Menschen sehen im Linkssein gar nicht so diese materiellen Unterschiede, sondern eben vielmehr so eine moralische Ebene. Und damit will ich gar nicht sagen, dass Moral völlig ausgeklammert werden soll. Ich glaube, da haben wir ja schon mal drüber geredet und da hast du, glaube ich, gesagt, Moral ist ja auch etwas in der Lebensrealität der Menschen, was man nicht wegdiskutieren oder wegargumentieren kann, so ungefähr in dem Sinne. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Moral alleine nicht ausreicht.
Das denke ich auch alleine schon deshalb, weil Moral ja nichts Feststehendes ist. Also ähnlich wie der Begriff, über den wir gerade sprechen, ist ja auch Moral nichts Feststehendes. Wir haben da keine einheitlichen Definitionen dafür, was moralisch gut oder was moralisch richtig, was moralisch geboten ist. Deswegen glaube ich, ist es ein sehr schwieriges Anliegen oder wäre ein sehr schwieriger Versuch, moralische Werte als Leitlinien für irgendwelches Handeln festzulegen, weil sich die einfach immer voneinander unterscheiden. Und selbst bei Themen, bei denen den meisten Menschen es sehr leicht fällt, eine sehr klare moralische Einordnung zu finden und vorzunehmen, ist das, glaube ich, einfach ganz oft dann, je nach Lebensumständen oder auch je nach Ansichten für andere Menschen, so dass sie dann zu einer sehr anderen Einordnung und Einschätzung der Welt kommen, um ein sehr wahrscheinlich das krasseste Beispiel zu nehmen, was mir da immer einfällt, ist, die Faschisten in Deutschland hatten für sich selbst den Anspruch und haben den Standpunkt vertreten, humanistisch zu agieren. Und das ist aus einer heutigen und auch aus einer damaligen betroffenen Perspektive absolut bizarr, erschreckend und geradezu lachhaft. Das war aber für diese Menschen damals, so abscheulich das ist, war das deren Realität, dass sie gesagt haben, dass wir den Ja, all das Übel, das wir hier vornehmen und verbreiten, das ist humanistisch, weil wir damit die Menschheit zu einer besseren Art am Ende des Tages machen. Und das ist mit keinem heutigen Humanismusbegriff der Welt vereinbar. Wenn wir das Ganze jetzt rein moralisch angehen würden, dann würde uns das eben zeigen, dass wir hier ein riesengroßes Problem haben. Und deswegen halte ich es, wie du gerade schon angesprochen hast, für falsch, die Moral immer gänzlich rauszulassen, weil sie einfach eben in unser aller Lebensrealität eine zentrale Rolle spielt, in unserem Handeln immerzu, aber gleichzeitig sich eben extrem jeweils unterscheiden kann. Deswegen sollte sie niemals in meinem Empfinden zumindest der einzige, sollte sie nie die Maxime unseres Handelns sein.
Ja, das denke ich auch. Und ich meine, wir sehen es ja, dass unser heutiges Moralverständnis ist sehr geprägt von dem System, in dem wir leben. Gar keine Frage. Allein solche Fragen wie Diebstahl. Diebstahl ist moralisch verwerflich, ne, weil wir nehmen jemandem etwas weg, dem das eigentlich zusteht. So die allgemeine Meinung. Ich würde sagen, so einfach ist es nicht. Ich finde Diebstahl an manchen Stellen moralisch okay oder, wie ich es eher formulieren würde, ich kann nachvollziehen, warum Menschen in die Notwendigkeit kommen, zu stehlen und würde es deshalb nicht auf die gleiche Art und Weise verurteilen, wie ich es verurteile, dass Multimilliardäre einiges Geld durch Steuerhinterziehung der Allgemeinheit stehlen oder eben der Chef seinem Arbeiter also durch den Mehrwert seiner Arbeit das stiehlt, was ihm eigentlich zusteht und was er eigentlich erarbeitet hat. Dementsprechend gibt es auch innerhalb dieser eigentlichen moralischen Regeln noch total viele Abstufungen, dass, so wie du es sagst, wir uns darauf nicht berufen können. Und ich glaube auch, dass Moral etwas ist, was ja völligst individualisiert ist. Also du sollst moralisch handeln. Und das bricht es ja sehr auf den Einzelnen runter, obwohl wir uns ja eigentlich damit auseinandersetzen müssten, wieso kommen wir überhaupt an diesen Punkt? Was ist das systemische Problem?
Ja.
Ich glaube, du und ich, wir kriegen das gut hin. Und ich glaube auch, die meisten Menschen, die sich selber als links bezeichnen, würden auch uns als links bezeichnen. Nicht alle, es gibt immer noch Ausnahmen und Extreme, die das vielleicht in Frage stellen würden. Aber ich glaube, ganz allgemein könnte man sagen, wir sind links. Jetzt würde ich wahrscheinlich mehr Leute als nicht links bezeichnen, von meiner Perspektive aus, die sich aber selber als links selbst durchaus bezeichnen. Woher kommt das?
Ja, das ist die alles entscheidende Frage, glaube ich, oder?
Ja.
Ich würde auch hier die Frage noch ein bisschen erweitern. Warum gibt es immer wieder Menschen, Parteien, Organisationen, die es im Kern ablehnen, gewisse linke Werte zu vertreten, sich gleichzeitig aber extrem darum bemühen, dieses Label links zu sein, zu tragen. Ich will hier jetzt niemanden Bestimmtes ansprechen, weil die Grünen wissen selber, dass sie gemeint sind, aber es ist schon beachtlich, finde ich, dass dieser Vorgang stattfindet, dass wir einfach dass immer wieder Organisationen sich so darum bemühen, als links wahrgenommen zu werden und gleichzeitig einen ja so offensichtlichen Ekel dann tatsächlich vor linken Werten, um es so zu nennen, haben. Also ich meine, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, glaube ich, dass und Wir werden jetzt gleich wieder angeschrien werden, dass das Realpolitik ist, aber dass Menschen aktiv im Mittelmeer ertrunken lassen werden, ist mit keinem linken Wert zu vereinbaren. Und ich glaube, da sind sich auch alle, die aus realpolitischen Gründen so etwas befürworten, was ekelhaft des Todes ist, sich darüber bewusst, dass das kein linker Wert ist. Dass im selben Zusammenhang Kinder in Gefängnisse gesperrt werden und dann darüber diskutiert wird, ob sie Anspruch auf einen Anwalt haben, weil sie Kinder sind, ist mit keinem linken Wert der Welt vereinbar. Und ich glaube, auch da werden alle zustimmen. Die Frage für mich ist also an der Stelle, weshalb sind Menschen, Organisationen und Parteien, die so etwas tun, sich für so etwas einsetzen, gleichzeitig so darauf erpicht, als links wahrgenommen zu werden und verwehren sich deshalb auch immer wieder gegen Angriffe von links oder gegen innerlinke Spaltung.
Ich meine, ich habe das auch schon oft gehört und spreche dem stark entgegen. Man müsse ja also einerseits als die demokratischen Parteien müsse man ja zusammenarbeiten gegen die undemokratischen Parteien, wo ich ja ohnehin meine Probleme mit habe, weil ich mir denke, wie weit fasst man das? Ist die CDU eine demokratische Partei? Muss ich mit ihr zusammenarbeiten gegen die AfD? Und wo kommen wir dann da am Ende an? Noch häufiger hört man das von Grünen, dass man sagt, ja, wir und ihr, also wir Grüne und ihr Linke, sowohl die Partei Die Linke als auch das linke Spektrum als solches, wir wollen doch eigentlich das Gleiche. Wir wollen ja eigentlich was gegen den Klimawandel machen. Wir wollen ja eigentlich, dass es den Menschen besser geht, und beziehen sich dann oft auf soziale Forderungen, die sicherlich von vielen Grünen gestellt werden, aber in der Praxis in aller Regel ja nicht durchgesetzt werden. Und ich glaube, da kommen wir schon an einen entscheidenden Punkt, eben wiederum von Moral und Idealismus und Praxis, dass sie sich eben auf die Fahnen schreiben, sie hätten diese Attribute und sie wären ja die Guten, aber in der Praxis setzen sie es nicht um. Und ich glaube, nach meiner Einschätzung, dass es viel damit zu tun hat, dass sobald Grüne an diesen Punkt kommen, wo sie sich eben mit dem Begriff der Klasse und mit der Frage des Kapitalismus auseinandersetzen wollen, sie entweder nicht gewillt sind, sich diese Frage aufrichtig zu stellen, weil sie aus irgendwelchen Gründen befangen sind, oder sie kommen gar nicht erst dahin. Woran das liegt, kann ich schwer sagen, aber es lässt sich ja eindeutig beobachten, wenn man jetzt Klimaschutz nimmt. Sowohl Linke als auch die Grünen möchten Klimaschutz. Die Grünen behandeln dieses Thema aber im Kern kapitalistisch und überlegen sich eben, wie man innerhalb des Kapitalismus eben Verbesserungen irgendwie schaffen kann in die Richtung, ne? Und Linke Strukturen sagen, okay, wir werden den Klimawandel niemals aufhalten können und wir werden niemals eine klimagerechte Welt haben, wenn es eine kapitalistische Welt ist. Und ich glaube, die Grünen wären gerne, was die Linken sind, können es aber nicht, weil sie eben innerhalb des Kapitalismus so verfangen sind. Ich glaube, sie nennen sich aber gerne links, weil es Menschen anspricht, die dieses Ziel vor Augen haben. Also die halt sagen, ich finde den Klimawandel schlecht, so. Ich muss aber nicht zu weit weg von dem, was ich kenne. Ich kann ja einfach, die Grünen, die sind ja dagegen. Ich muss aber nicht wirklich was verändern. Also es ist leichter, würde ich behaupten.
Ich finde, was mir dabei sehr passend erscheint, was mir da gerade in den Kopf kommt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, vom Bundesparteitag der Grünen, da gab es die Forderung der Grünen Jugend, das 9-Euro-Ticket wieder einzuführen. Was ja jetzt auch schon, wo ich jetzt aus einer klassisch linken Perspektive, um es mal so zu nennen, jetzt sagen würde, das ist jetzt auch nicht der Renner, ist natürlich um Welten besser und in der Lebensrealität der allermeisten Menschen würde das massive Verbesserungen bedeuten. Aber dennoch ist das, kratzt das nicht am Kernproblem des privatisierten Individual- und generell des individualisierten Verkehrswesens, privatisierten Verkehrswesens. Aber es ist auf jeden Fall wäre das ein großer Schritt in die richtige Richtung, woraufhin Anton Hofreiter wutentbrannt aufs Podium gestürmt ist und eine flammende Gegenrede gehalten hat, dass das unter keinen Umständen passieren darf, dass die Grünen sich für ein 9-Euro-Ticket einsetzen, weil die Rückkehr zum 49-Euro-Ticket ist wesentlich realistischer. Und der war wirklich, dem ist wirklich die Luft weggeblieben und er ist mit hochrotem Kopf dagestanden, weil er sich so darüber aufgeregt hat, dass jetzt ein 9-Euro-Ticket gefordert wird. Und ich finde, das ist dieses diese realpolitische Verstümmelung der eigenen Forderungen ist, glaube ich, ein Symptom, dass dass die Grünen und auch andere Parteien, also ich meine, wir tun uns hier immer sehr leicht, auf die Grünen zu zeigen, aber die SPD sehen wir aktuell in Regierungsverantwortung. Die zerfrisst das ja genauso. Und über die vergangenen Jahrzehnte bereits. Wir haben auch, glaube ich, vor dem großen Wandel, der mit dem Austritt der Wagenclowns in der Linken geschehen ist, Ähnliches erlebt in der Linken. Und ich glaube, es ist jetzt einfach auch extrem wichtig, die eben innerhalb der Linken dafür großen Fokus darauf zu legen, dass eben solche Tendenzen nicht wieder sich ergeben und nicht wieder Fuß fassen, weil ich glaube, dass das generell etwas ist, was Parteienapparaten, um es mal so zu nennen, wozu sie tendieren, dass sie in diese Richtung gehen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass es einfach Institutionen innerhalb der Politik- und Parteienlandschaft gibt, die etabliert sind und die feste Anlaufstellen für Menschen sind, die eben dafür nicht stehen. Ich sehe dafür viel Potenzial jetzt eben bei der Linken, aber ich glaube, es ist eben auch Arbeit, dafür zu sorgen, dass es so bleibt.
Definitiv. Also ich sehe die Linke ebenso, wie es bei den Grünen passiert ist, in der Gefahr, eben in diese Realpolitik abzufallen. Ich glaube, wir konnten es zum Teil auch schon beobachten, was das bedeuten kann, auch bei der Linken. Und es ist das Zentralste, würde ich behaupten, für diese Partei, dass sie eben, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, nämlich den Sozialismus oder eben eine bessere Welt, nenne ich es jetzt mal ein bisschen allgemeiner, nicht als Utopie zu behandeln, sondern als erreichbares Ziel zu behandeln. Denn das ist es. Also es wäre einfach falsch zu behaupten, es würde nicht anders gehen. Es ist nicht einfach. Das ist ganz klar, denn wir müssen uns auch bewusst machen, wir stehen hier einem System gegenüber, was unfassbar mächtig ist, was sich über Jahrhunderte verfestigt hat und was kein Interesse daran hat, sich zu verändern, also nicht in eine linke Richtung zu verändern. Denn wir beobachten es sehr deutlich, die Reichen werden immer reicher. Und die möchten selbstverständlich nicht weniger reich werden. Und ich glaube, auch das ist ein Mechanismus, den man bei den Grünen gut beobachten konnte, die meines Wissens nach und meiner Auffassung nach auch mal linker waren, als sie jetzt sind. Und bei der Grünen Jugend sieht man es ja noch immer, dass die sich auch sehr viel weiter links von ihrer Mutterpartei bewegen. Dass sie sich ein bisschen in so einem Feld bewegen von, wie können wir Relevanz und Einfluss behalten, ohne unsere eigentlichen Ideen völlig zu verwerfen. Und der Kompromiss, den die Grünen da gefunden haben, ist, sich links nennen, aber nicht links zu agieren. Denn das gefährdet ihren Standpunkt innerhalb der Gesellschaft prinzipiell nicht. Solange man sich innerhalb des kapitalistischen Systems und weitestgehend unkritisch des kapitalistischen Systems bewegt, müsste man eigentlich keine große Gegenwehr erwarten, denn man schadet ja denen, die etwas von dem ganzen Scheiß haben, nicht grundsätzlich. Jetzt können wir aber trotzdem beobachten, dass die Grünen ganz allgemein auch zum, ja, Boxsack aller geworden sind. Also, ich meine, Rechte hassen die Grünen fast mehr, als sie jetzt die Partei Die Linke hassen, zumindest nach, also öffentlich, ne? Und die Linke hassen die Grünen auch. Eigentlich ja ein bisschen entgegen der Analyse. Was meinst du, wer das kommt?
Das liegt daran, dass das Hufeisen real ist.
Aha.
Und nein, bitte nicht. Ich glaube, der Punkt ist der, dass Rechte nicht die Grünen an sich hassen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie hassen die Institution und die Partei für das, wofür sie mal standen. Du hast das vorhin sehr richtig analysiert. Ich nehme es auch so wahr, dass die Grünen sich in der Vergangenheit zumindest linker inszeniert haben, als sie es heute tun. Und das war ja auch zu ihren wirklich höchsten, zu ihren Höchstzeiten, als sie teilweise in Umfragen auch die stärkste Partei waren. Da haben sie sich erheblich linker inszeniert, als es heute der Fall ist. Wir können sehr gut beobachten, dass ihre Zustimmungswerte immer dann massiv eingebrochen sind, wenn sie Entscheidungen getroffen haben, jetzt speziell während der Ampelkoalition in Regierungsverantwortungen, wenn sie da Entscheidungen getroffen haben, die ganz krass dem linken, wie soll ich das nennen, der linken Spur widersprochen haben, als mit der sie sich vor allem auch im Wahlkampf zuvor inszeniert haben. Und heute sind sie in etwa dieselben Umfragewerte abgesunken, die zu denen die Linke aufgestiegen ist. Und ich denke, dass das ein Trend ist, den wir auch weiterhin beobachten werden, dass da der Switch stattfinden wird. Vorausgesetzt glaube ich, dass die Linke es hinbekommt, eben als eine, ja, so wie du es vorhin angesprochen hast, nicht um jeden Preis realpolitisch agierende Partei wahrgenommen zu werden. Wie gesagt, ich sehe da wirklich gutes Potenzial, dass das gelingen kann und auch gelingen wird. Aber nochmal, auch das ist nicht einfach. Um den Gedanken fertig zu bringen. Ich glaube, die Grünen werden deswegen von sehr vielen Linken auf diese Weise abgelehnt, eben weil sie sich als eine linke Kraft inszeniert haben. Und weil da einfach von sehr, sehr vielen Menschen eine ganz bittere Enttäuschung mitschwingt, einfach auch ein Verrat, nachdem es sich anfühlt, weil die Grünen sich dann eben so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Und dann eben diese Realpolitik mittragen an vielen Stellen, schlimmer noch, teilweise eine wirklich rechte Politik auch mittragen. Wir haben es vorhin angesprochen mit der Situation bezüglich der Seenotrettung im Mittelmeer, wo die Grünen katastrophale Entscheidungen mittragen, ob es Repression gegenüber armen Menschen und gegenüber geflüchteten Menschen ist. Das Stichwort hier ist die Bezahlkarte. Ob es, was hatten wir noch, die Einführung von Palantir, Oder wie es der liebe Kollege und aufrechte Demokrat Simon David Dressler formuliert, der linken Killer 3000 in Baden-Württemberg ist. Das sind alles Dinge, die mit, wie gesagt, keiner linken Politik der Welt zu vereinbaren sind und die die Grünen aber dennoch machen und sich gleichzeitig weiterhin als Linke inszenieren. Und da ist einfach, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Menschen, die tatsächlich inhaltlich sich links positionieren, ein riesengroßer Frust da, der sich dann in einer massiven Ablehnung, die ich persönlich auch nachvollziehbar finde, weil ich sie oft selber empfinde, manifestiert.
Ja, ich glaube, was an der Stelle wichtig ist, ist sich auch mal anzugucken, wer die Wählerschaft von solchen linken Parteien ist. Und da muss ich die Linke auch mit einbeziehen, und die Grünen ausklammern, wenn ich tatsächlich von links spreche. Naja, die Menschen, die sowohl die Grünen als auch die Linken wählen, sind bürgerliche, progressive Menschen, die vor allem in urbanen Gegenden wohnen, AkademikerInnen und viele junge WählerInnen, die sich eben bei Linken und Grünen irgendwie vereinigen. Und eben ja leider nicht die Menschen, die man oder zumindest die Linke ansprechen möchte, und zwar die normalen ArbeiterInnen, die ja tatsächlich eher zur AfD tendieren. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. Aber diese Menschen, die sich eben selber als links verstehen und gleichzeitig oft sehr privilegiert sind, das sind genau die Menschen, die eben Grüne und Linke wählen. Und man konnte es hier beispielsweise in der letzten Kommunalwahl super beobachten, die Zuläufe, die hier die Linke gemacht hat. Das sind ehemalige Grünen-WählerInnen. Und das sind sicherlich auch die Menschen, die vor 4 Jahren die Grünen gewählt haben, eben wie du es gesagt hast, weil sie sich sehr links inszeniert haben und viele Versprechungen gemacht haben, die sie letztendlich nicht gehalten haben. Und ich möchte gar nicht sagen, dass man innerhalb des parlamentarischen Systems jedes Versprechen halten kann. Das wäre vermessen, das zu behaupten. Aber dennoch muss es für eine Partei, die sich selber als links empfindet, rote Linien geben, die eben nicht überschritten werden. Das ist in der Realität nicht passiert. Und ich glaube, was die Grünen auch oder allgemein, ich glaube auch die SPD kann man dazu teilen. Also die SPD würde ich in der Mitte einmal durchschneiden und den Linken von dem rechten Flügel nochmal trennen. Ich glaube, viele Menschen, die die SPD, ja.
Aber dann schneid sie bitte nicht in der Mitte durch. Da musst
Nein,
du, also.
ich schneide sie ungefähr 2 Zentimeter vorm linken Rand durch. Was ich sagen wollte, ist, ich glaube, es gibt viele Menschen, die die SPD wählen, weil sie im Kopf die SPD eben noch mit tatsächlichen Arbeitskämpfen gerade Richtung Ruhrgebiet in Verbindung bringen, nicht aufgrund der tatsächlichen Politik. Was diese Parteien aber gut hinbekommen, ist, tatsächliche linke Begriffe zu nehmen und sie zu verwässern, sowohl politisch als auch in ihrer Handlung zu verwässern. Und dann, wenn es dann beispielsweise um die Wehrpflicht geht, wird plötzlich der Solidaritätsbegriff damit verunstaltet, dass man sagt, man müsse ja irgendwie für das Land etwas tun und etwas zurückgeben. Und so binden sie eben Leute, die prinzipiell linken Werten zugewandt sind, sich aber vielleicht nicht völligst damit auseinandergesetzt haben. Oder eben sicherlich gibt es auch viele Menschen, die eben dieser bürgerlichen, oberen Mittelklasse irgendwo zugehörig sind und nicht ganz durchdringen, dass denen nichts weggenommen werden soll. Das beobachtet man ja auch oft, dass Menschen dann sagen, aber ich möchte mein Auto nicht abgeben, wenn dann die Sozialisten kommen, wo man dann sagen muss, niemand wird dir dein Auto wegnehmen, außer du hast 15. Dann musste man vielleicht noch mal drüber reden.
Also ich sage ja gerne zu solchen Leuten, wir haben nicht vor, irgendjemandem das Auto wegzunehmen, außer dir, weil du einfach so Ne?
Ja.
aber ja, ich checke voll, was du meinst. Ja. Ich glaube, dass mir sind jetzt zwei interessante Sachen aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das was ist, was sich was mit ja, geografischen Unterschieden irgendwo zu tun hat oder einfach mit örtlichen Unterschieden zu tun hat. Das erste, bei dem mir diese Frage in den Kopf geschossen ist, ich finde es hochspannend, was du gerade geschildert hast, diese Wählerwanderung von den Grünen zur Linken bei der Kommunalwahl in NRW. Ich habe jetzt nur die Statistiken für München zur Bundestagswahl. Und da war tatsächlich die größte Gruppe, die die Linke neu mobilisieren konnte, ehemalige NichtwählerInnen.
Oh.
Und das finde ich, ja, das finde ich tatsächlich hochspannend, weil ich glaube, dass das generell eigentlich die Gruppe sein könnte, die, ja, für die die Linke am attraktivsten ist. Nun weiß ich einfach nicht, ob sich das, also wir werden das ja in Kürze sehen, am 8. März ist auch in Bayern Kommunalwahl und da werden wir dann neue Statistiken haben. Ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass sich einfach mittlerweile viel geändert hat und viele ja, Verschiebungen stattgefunden haben, dahingehend, dass inzwischen die ehemaligen Nichtwählenden sich schon bei der Linken verorten und dadurch diese Verschiebungen stattfinden. Trotzdem ist ja diese Gruppe eine sehr, sehr große und ich glaube, dass das ein riesengroßes Potenzial ist, auf das wir unbedingt weiter schauen sollten, weil da einfach mehr zu holen ist als auch bei den Grünen. Also aus einer rein strategischen Überlegung, glaube
Ja.
ich, ist das durchaus sinnvoll. Wie gesagt, wir werden am 8. März dann auch zu München mehr erfahren. Da ist der Punkt, der andere Punkt, auf den ich eingehen wollte. Am 8. März steht in München ja auch wieder Dieter Reiter, der aktuelle Oberbürgermeister, zur Wahl, der Oberbürgermeister der SPD. Und zudem ist mir gerade eingefallen, weil du mit diesem Solidaritätsbegriff und der Wehrpflicht gekommen bist, während der Corona-Maßnahmen gab es im öffentlichen Dienst Streiks, unter anderem in den Kindertagesstätten in München. Und die ErzieherInnen haben da gestreikt. Und da war dann der Oberbürgermeister, der SPD-Oberbürgermeister von München, schon der Meinung, dass das extrem unsolidarisch ist, in einer solchen Situation wie Corona dann auch noch zu streiken. Also nur für alle meine GewerkschafterInnen, die in München zur Wahlurne schreiten dürfen, erinnert euch daran, was unser Didi 2021 verbrochen hat.
Ja, ich glaube, so im Kontext von Streiks kommt das oft auch. Ich meine, gestern haben ja in fast ganz Deutschland hat ja der ÖPNV gestreikt. An dieser Stelle möchte ich meine Solidarität immer mit den Streikenden aussprechen, die sich gegen widere Bedingungen hinstellen und in diesem Kontext wurde auch viel davon gesprochen, das sei ja anderen ArbeiterInnen unsolidarisch gegenüber, denn die könnten dann ja nicht zur Arbeit und würden ihren Arbeitsplatz verlieren, im schlimmsten Fall. Nee,
Verzeihung.
total gut, denn Quatsch, so ein Quatsch, dass die Menschen im öffentlichen Nahverkehr nicht richtig bezahlt werden. Die Menschen, die Menschen nicht richtig bezahlen, die sind die Schuldigen und nicht die Leute, die sich dagegen stellen. Zumal man ja auch sagen muss, je bessere Ergebnisse in der einen Branche durch Streiks erarbeitet werden, desto mehr sollte es ja die übrigen Menschen bemächtigen zu sagen, hey, das kann ich auch. Und ja, ich glaube, genau das ist es nämlich, dass solche Begriffe dann benutzt und auseinandergenommen werden und ihrer Bedeutung völligst beraubt. Und am Ende hat man einfach nur noch leere Worthülsen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Mir fällt dabei gerade etwas ein. Vielleicht schneide ich es gleich raus, je nachdem, was du sagst. Wollen wir uns nächste Woche über die Lohnpreisspirale unterhalten?
Wir können sehr gerne darüber sprechen, ja.
Cool. Dann haben wir hier jetzt nämlich einen Teaser zwischenrein, einfach kurz, und ich schneide es nicht raus.
Nice.
Ja, aber ich verstehe, mega nice. Ich verstehe voll, was du meinst. Das ist so, ich finde, mir wird dabei auch immer ganz unbehaglich, wenn eben solche Begriffe dann so zweckentfremdet werden. Das, ja, ist ein, ich meine, es ist ja auch gewollt, dass das passiert. Von denjenigen, die das tun, die wollen die Begrifflichkeiten verwässern und wollen sich ihrer bemächtigen, aber es hilft uns nicht wirklich weiter. Das Problem dabei ist dann, wenn genau das angesprochen wird, dann kommen wir ganz oft an den Punkt, den wir eben vorhin schon hatten, dass sich darüber dann empört und echauffiert wird und dass darüber dann die, ja, die innerlinke Spaltung herbeifantasiert wird, die einfach von Anfang an nicht da war. Weil es ja nicht innerhalb einer linken Diskussion stattfand, nicht innerhalb eines linken Raumes diese Diskussion stattfand. Und ja, da reagiere ich immer sehr allergisch drauf. Das ist mir eben auch aufgefallen. Das ist ja das, was wodurch wir ursprünglich auf die Idee dieser Podcast-Episoden, wo wir die thematisch ansetzen wollen, wie wir darauf gekommen sind, dass wir hier im Podcast ja angesprochen hatten, dass KommunistInnen als ReformistInnen verstanden werden können, worüber sich sehr viele aufgeregt hatten und darüber dann aber ein extrem sinnvoller Diskurs, wie ich ihn wahrgenommen habe, entstanden ist. Und gleichzeitig, deswegen habe ich dir das vorgeschlagen, dieses Thema, ich Grüne kritisiert hatte, eben dafür, dass sie nicht mehr so, oder nicht mal kritisiert hatte eigentlich, sondern nur angesprochen hatte, dass sie nicht mehr so sehr im Klimaschutz monothematisch verankert sind, als es früher noch der Fall war. Und da überhaupt keine sinnvolle Diskussion entstanden ist, sondern die reine Empörung. Und darüber bin ich darauf gekommen, dass das ein, oder haben wir ja dann auch gesagt, dass das ein, ja, so skurril ist, dass man eben sich dieses Label unbedingt anheften möchte, aber nicht bereit ist, da auch inhaltlich sich dann damit auseinanderzusetzen. Und um den Punkt noch ein bisschen weiter zu spinnen, ich habe den Eindruck, dass es gerade innerhalb linker Diskurse extrem wichtig ist, dass wir uns einfach streiten, inhaltlich streiten. Nicht, dass wir uns auf die Köppe hauen, aber dass wir uns einfach inhaltlich lösungsorientiert streiten. Und das nehme ich eigentlich immer als etwas sehr Wertvolles wahr innerhalb linker Kreise und habe das auch noch nie als eine wirkliche Spaltung empfunden, wenn ja inhaltlich diskutiert wurde. Und natürlich bilden sich dann ab und zu einzelne Schwerpunkte möglicherweise heraus, was absolut legitim ist und was absolut wichtig ist, dass Menschen sich dann einfach innerhalb linker Kämpfe und innerhalb linker Strukturen jeweils auf das fokussieren, was sie selbst, wozu sie selbst am meisten und am besten etwas beitragen können. Währenddessen solche ja, Vorwürfe der Spaltung höre ich immer nur von Positionen, die ich nicht als links bezeichnen würde.
Dazu fallen mir zwei Dinge ein. Erstens, ich glaube, eine Sache, die wir allgemein vor allem in so Online-Diskursen beobachten können, ist, dass der Ton ohnehin rauer ist, einfach weil diese persönliche Face-to-Face-Komponente fehlt. Das ist bei jedem Thema so. Genauso streiten sich auch Leute über den Belag von Pizza und fangen darüber hinaus an, sich zu beleidigen. Ich glaube, dass das gesamte Gesicht ist entgleist für alle, die gerade nicht zuschauen, sondern nur zuhören. Ich glaube, Hani hat ein großes Problem mit Pizzabelägen. Mit
Es
dem.
gibt nichts, was mir so Latte ist. Und
Also ich.
deshalb finde ich das so schlimm, ja.
Also ich glaube, das ist ein großes Thema, was sicherlich auch in tatsächlich innerlinkem Diskurs passiert, dass man sich da im Ton auch mal vergreift, und dass man manchmal diese Differenzierung zwischen inhaltlichen und persönlichem, Diskurs oder Streit nicht unbedingt fassen kann, weil ich glaube, viele Menschen, die sehr involviert in Politik sind, nehmen das auch als eine sehr persönliche Sache wahr. Ich glaube, davor müssen wir uns in Diskursen hüten. Wenn wir uns über politische Inhalte streiten, sind in innerlinken Diskursen, sind wir oft nicht persönlich gemeint. Dieses Argument zieht natürlich nicht mehr, wenn es um Diskriminierung in irgendeiner Art geht. Also selbstverständlich gibt es auch innerlinken Diskurs, wo die eine vermeintlich linke Seite seltsame Einstellungen hat und dann irgendwie aufgrund von Nichtverständnis oder ja, manchmal auch Intoleranz, ja, dann doch aus Versehen oder extra Menschen persönlich angreift, das ist natürlich nicht okay. Was ich aber auch sagen wollte, ich glaube, dass der große Unterschied zwischen tatsächlich innerlinkem Diskurs und Diskurs mit vermeintlich Linken ist, dass innerlinker Diskurs immer darauf ausgerichtet ist, einen Weg zu finden, tatsächlich Dinge zu verbessern. Und da jeder eine andere Meinung zu hat, aber das Ziel ganz eindeutig ist, wie können wir die Menschen von den Fesseln des Kapitalismus befreien? Wie können wir es schaffen, eine tatsächlich bessere Welt zu schaffen? Und ich glaube, der Unterschied zu vermeintlich Linken ist, dass die eher diese moralische Überlegenheit suchen, dass die eher ja, eine Art von Selbstverwirklichung oder auch Gewissensberuhigung in ihrer Politik suchen und es dann gar nicht mehr darum geht, was ist tatsächlich besser, sondern wie fühle ich mich am besten. Und wenn eins mir in den Jahren, in denen ich jetzt schon in der Politik vertreten bin, deutlich geworden ist, dann man fühlt sich in der Politik in aller Regel nicht gut. Meistens fühlt sich scheiße an und das muss man aushalten.
Ja, und da würde ich sagen, es ist natürlich auch eine persönliche Entscheidung jeweils, aber ich persönlich fühle mich dann lieber deshalb scheiße, weil andere sich scheiße verhalten, als weil die Entscheidungen, die ich selber treffe, mir Bauchschmerzen bereiten. Oder ich mich dann mit meinen KameradInnen weinend in den Armen liege. If you know, you know. Das finde ich, ist dann doch der bessere Trade-off, den ich gerne machen würde. Aber wie gesagt, das liegt jeweils bei der Einzelperson. Was ich mir vorhin noch gedacht habe, was glaube ich rein inhaltlich auch noch ein spannender Punkt ist, der, glaube ich, oft so ein bisschen missverstanden wird. In meiner Definition, die ich vorhin angeführt habe, war ja der Punkt, dass Linkssein bedeutet, dass alle Menschen gleich sind und bedingungslos. Was da ja gerne als eine Entschuldigung in Anführungszeichen genommen wird, um dagegen zu verstoßen oder als eine Erklärung herangezogen wird, eben gerade von so einer realpolitischen Seite und auch von Hardcore-Rechten wird das dann gerne genommen, dass das ja einfach nicht der Realität entspräche, dass alle Menschen gleich sind, weil es gibt offensichtliche Unterschiede zwischen Menschen. Und da ist, weil das sehr gut zu dieser Verwässerung von Begriffen, die du vorhin angesprochen hast, passt, ist es mir einfach sehr wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, dass alle Menschen gleich sind, nicht bedeutet, dass alle Menschen dieselben sind. Also, wenn Menschen gleich sind, dann bedeutet das, sie gleichen sich. Und das ist faktisch richtig. Jeder Mensch gleicht jedem anderen Menschen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und das weitergedacht bedeutet, weil alle Menschen sich gleichen, müssen sie auch gleich behandelt werden. Nicht alle Menschen sind dieselben. Wenn ja, das Gleiche und dasselbe sind einfach verschiedene Dinge. Wenn ich einen Euro gegen zwei 50-Cent-Stücke eintausche, dann ist das der gleiche Wert, aber es ist nicht dasselbe Geld, das ich dann in der Hand halte. Und auf dieselbe Weise gleichen sich alle Menschen dieser Welt. Das war mir nur noch mal wichtig, das mit reinzuwerfen, weil ja, ich glaube, dass das auch eben zum Punkt ist, wo die Begrifflichkeiten sehr verwässert werden und das, glaube ich, auch sehr bewusst getan wird, beziehungsweise von vielen Menschen dann, glaube ich, unbewusst übernommen wird, weil es einfach logisch klingt, dass es sind ja nicht alle Menschen gleich. Das sieht man ja, du hast Haare, ich nicht. Das, ja,
Ja,
mein
definitiv.
Pony ist noch kürzer als deiner. Andere Geschichte.
Oh Gott, endlose Diskussionen mit dir auf jeden Fall. Nee, und was ja natürlich auch damit reingehört, ist, dass für diese Gleichheit prinzipiell, also dass die einerseits gerade nicht in dem Sinne besteht, als dass Menschen eben nicht gleich behandelt werden, was ja aber nicht bedeutet, dass sie es nicht trotzdem sein können. Also natürlich gibt es Menschen, die mehr Diskriminierung erfahren als andere oder mehr Probleme haben als andere. Ganz eindeutig geht es Menschen, die kaum Geld zur Verfügung haben, um ihre Miete zu bezahlen oder sich Essen zu kaufen. Natürlich kann man die nicht auf eine Art mit Musk vergleichen, als dass man sagt, ja, aber eigentlich ist es das Gleiche, aber darum soll es ja auch nicht gehen. Es soll ja darum gehen, dass es diese Unterschiede eben nicht mehr gibt. Und es behauptet ja auch niemand, dass das ein einfaches oder schnelles Unterfangen wäre. Also da müssen wir uns
Überhaupt
ja auch.
nicht. Das ist.
Ja.
Entschuldige. Nee,
Alles
es
gut.
ist. Darum geht's ja überhaupt nicht. Ich meine, die beiden Menschen sind für sich gleich. Die Umstände, mit denen sie es zu tun haben, natürlich offen. Also, da wären wir dann, glaube ich, wieder in einem extrem liberalen Diskurs, wenn wir so tun würden, als wäre das der Fall.
Und ich glaube, genau da sind wir jetzt, um das Ganze auch ein bisschen gegen Ende zu bringen, an dem Punkt, an dem wir irgendwo angefangen haben, was Linke von in Anführungszeichen Linken unterscheidet, dass es eben um diese tatsächlichen Verhältnisse geht und man sich dann eben anschaut, was sind denn die Bedingungen, und nicht, weiß ich nicht, was auch viele gerne anführen, Frauen sind doch eigentlich gleichberechtigt mit Männern, ne? Also vor Gesetz sind wir doch gleichberechtigt. Und ich finde, das schreit nach wannabe-linker Politik. So dieses, es ist doch eigentlich schon so, aber man betrachtet nicht, was tatsächlich der Fall ist. Und ich glaube, das ist der Unterschied, den man am Ende des Tages ziehen kann, eben die Analyse und die Beobachtung der tatsächlichen Verhältnisse im Gegensatz zu den ja, gedachten Regeln, die es irgendwie auf dieser Welt gibt.
Absolut. Und dem würde ich noch gerne ergänzen, ich scheiße auf soziale Mobilität und auf Chancengerechtigkeit, weil das ist ein Begriff und vor allem ein Konzept, das, glaube ich, wenn wir es zu Ende denken, so jedem linken Standpunkt im Kern widerspricht. Ich will nicht, dass es Menschen möglich ist, aus einer schlechter gestellten sozialen Schicht in eine besser gestellte soziale Schicht aufzusteigen, weil sie die Möglichkeit dazu haben. Ich möchte, dass es keine unterschiedlichen sozialen Schichten gibt. Und wenn wir das auflösen, dann können wir uns darüber gerne unterhalten. Und wenn wir das, ganz ehrlich, ich bin da auch gerne bereit, dass wir sagen, wir gehen da den gemächlichen Weg und schmelzen diese sozialen Schichten langsam ab, ist mir am Ende des Tages Latte. Es geht darum, dass am Ende des Tages diese sozialen Schichten einfach nicht mehr existieren. Und es geht eben nicht darum, dass es möglich ist, aus der bittersten Armut ins schönste Leben aufzusteigen, sondern es sollen alle Menschen den Zugang, nicht nur den Zugang, sondern die das schönste Leben haben. Es soll einfach nicht so sein, dass Menschen in bitterer Armut sind oder die Möglichkeit besteht, dass Menschen in bitterer Armut landen können.
Das definitiv, und da möchte ich auch einen Rapper zitieren. Und da, ich muss ein bisschen ausfüllen. Am Ende des Tages geht es darum, um Rolex für alle und eben nicht darum, dass alle unten gleich sind. Also ja, Punkt.
Ich war jetzt kurz, als du das reingeworfen hast, habe ich mir kurz überlegt, wird es jetzt der typische antikapitalistische Rapper oder wird es der Bielefelder Rapper? Yes.
Den zitiere ich auch gerne, aber heute nicht.
Heute nicht, nee. Laura, es war mir ein Fest.
Es war mir auch ein Fest. Wir haben viel gekichert heute. Wie schön.
Das ist tatsächlich schön, ja. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder, ihr lieben Menschen. Wir haben euch eingangs bereits instruiert, wie ihr mit den ganzen Knöpfen hier zu verfahren habt. Ich würde euch trotzdem bitten, falls ihr das da vergessen habt oder falls ihr unterwegs wart und uns nur im Laufen gehört habt, dann haltet jetzt kurz an und drückt die ganzen Knöpfe. Ihr müsst jetzt dann eh bald zum nächsten Track schalten, weil das hier vorbei ist. Und dann hören wir uns nächste Woche mit einem Thema, das wir bereits angeschnitten hatten.
Und falls ihr nächste Woche Mittwoch in der Nähe von Koblenz seid und nichts zu tun habt und eure allerliebsten LieblingspodcasterInnen treffen wollt, dann könnt ihr das am 11. Februar in Koblenz. Das ist eine Wahlkampfveranstaltung der Linken. Ihr findet sie sicherlich, wenn ihr danach sucht. Das nur als kleinen Veranstaltungstipp, wenn ihr in der Nähe wohnt. Auf
Wundervoll.
Wiedersehen.
Dann
Tschüss.
bis nächste Woche. Freundschaft.